Es wird Zeit, ein Spiel zu spielen.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Und dieses Spiel heißt Sage mir, was du guckst und ich sage dir, wer du bist.
Das kenne ich, das spiele ich mit. Also ich gucke hier gleich mit uns allen zusammen Wish, den neuen Weihnachtsfilm von Disney, und habe für uns mit den beiden MacherInnen gesprochen, Chris Buck und Fawn, möglicherweise Rara Sunthorn.
Gut, wir lassen das so stehen, dann musst du auf jeden Fall Anna Wollner sein.
Verblüffend. Was hast du geguckt?
Den 10. Teil von Saw.
Dann musst du verrückt sein.
Ja, ich habe mir gedacht, ich gebe mir den ollen Jigsaw, aka John Kramer, einfach nochmal. Ich hatte das ja auch letzte Woche schon ein bisschen angedroht. Ziemliches Rumgemansche das Ganze, vorsichtig ausgedrückt, ist aber auch wirklich nur die kleine Nachspeise heute für alle Splatter-Feinschmecker. Als Hauptgang empfehle ich La Sirène, die Sirene heißt er bei uns, war der Eröffnungsfilm im Panorama auf der Berlinale dieses Jahr. Diese Woche kommt er endlich ins Kino und wir kommen dazu, uns das gesamte Gespräch mit seiner iranischen Filmemacherin CPD Farsi anzuhören.
Ich erinnere mich, du hattest im Februar ein paar Ausschnitte von eurem Talk dabei und warst völlig platt, wie gut Deutsch sie spricht.
Ja, das ist wirklich beeindruckend gewesen. Und das, obwohl sie, und auch das ist schon mittlerweile einige Jahre her, nur für ein paar Monate mal in Deutschland gelebt hat. Genau. Sehr beeindruckend. Fangen wir vielleicht an mit dem, was Disney uns fürs Fest dieses Jahr zusammengetackert und in buntes Leinwanden eingewandet hat.
Sehr gerne.
Du hast es nicht anders gewollt. Happy Birthday to you, Marmelade im Schuh, Aprikose in der Hose, 100 Jahre wirst du.
Ist alles okay bei dir?
Ich verstehe die Frage nicht. Ja gut, meinetwegen ist der 100. Geburtstag von Disney jetzt auch schon ein paar Wochen her, haben wir auch hier gefeiert, aber mit Wish kommt ja nun mal eben jetzt erst der entsprechende obligatorische Jubiläums-Geburtstags-Weihnachtsfilm ins Kino. Ein Musical, für dessen Fortsetzung ich mich jetzt schon hier gerade exzellent beworben habe, oder möchtest du etwa behaupten, ich hätte auch nur ansatzweise schief gesungen?
Darf ich von meinem Zeugnisverweigerungsaussagerecht Gebrauch machen?
Nein.
Oder vorsichtig formulieren, im Film klingt's besser?
Papalap. Das ist nur Hörensagen. Allerdings hast du Wish noch vor mir gesehen und die beiden kreativen Köpfe dahinter getroffen. Chris Buck zum Beispiel, der hat schon die Eiskönigin uns beschert. Soll ich die auch kurz durchsingen?
Das ist, als hättest du mich gerade gefragt, ob ich eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung möchte. Nein.
Hast du denn jetzt schon wieder gegen Wurzelbehandlung?
Ich weiß auch nicht.
Warte, bis wir nachher zusammen Saw gucken. So, dann wird's interessant. Du hast Chris Buck getroffen und dazu Fawn, ich buchstabiere jetzt den Nachnamen, Veerasunthorn. Wenn ich das ausspreche, dann klingt das wie die Autorin eines ZDF-Samstagabendfilms, nämlich Vera Sundhorn. Wie heißt die Frau wirklich?
Also ich nenne sie jetzt eigentlich einfach Fawn Vera Sundhorn.
Vera Sunthorn. Und du bist sicher, dass das kein Ort ist in einem Loriot-Sketch, den Evelyn Hamann versucht auszusprechen?
Auch hier möchte ich bitte von meinem Zeugnisverweigerungsaussagerecht Gebrauch machen. Du
liegt
weißt,
das irgendwo zwischen Middle Frithem und Fawnsbury Hall? Wir wissen es nicht genau. Also, die zwei haben diesen Film zusammen gemacht. Frage ist, haben sich die beiden damit ihren eigenen Wunsch nach einem Jubiläumsfilm erfüllt oder erfüllen sie auch unsere Wünsche nach einem Disney-Jubiläumsfilm?
Also ich glaube, sie erfüllen aller Wünsche, denn Wish hat tatsächlich alle Zutaten, die so ein Disney-Animationsfilm braucht. Das ist übrigens Nummer 62. Wir haben ein Königreich, wir haben ein Schloss in diesem Königreich, wir haben einen König, der ein Bösewicht ist. Das ist kein Spoiler, das erkennt man schon im Trailer. Und dieser Bösewicht sieht aus A wie Chris Pine, weil er im Original von Chris Pine gesprochen wird, und B wie aus dem Disney-Buche. Er ist angelehnt an die großen Disney-Klassiker-Bösewichte wie Maleficent oder Ursula. Also Chris Pine und Ursula in einem Satz, auch schön, aber
schwierig,
egal.
Aber gut, ja.
Wir haben eine empowernde weibliche Hauptfigur, die keine Prinzessin ist, nämlich die 17-jährige Asha. Die hat angelehnt an die 7 Zwerge auch noch 7 Freunde dabei.
Also, ich fasse kurz zusammen. Mit sich was Neues ausdenken, haben die es gerade nicht so bei Disney.
Also das hat schon Sinn, dass uns das alles irgendwie ein bisschen bekannt vorkommt, aber dazu später mehr im Interview. Die jonglieren hier natürlich mit der eigenen Geschichte. Ne? Besagte Asha, die will eigentlich persönliche Assistentin vom König werden, sowas wie der Zauberlehrling. Der König heißt übrigens Magnifico, ist ein Zauberer. Wir haben also eine ähnliche Konstellation wie bei Mickey Mouse Phantasia. Mhm. Dieser König, das ist neu, sammelt allerdings von allen Bewohnern, die volljährig werden, den Herzenswunsch ein. Also diesen einen Herzenswunsch erfüllt auch vor großem Publikum einmal im Monat einen Herzenswunsch. Den Rest allerdings, den behält er für sich in seinem riesigen Schloss, um Gutes zu tun, wie er vorgibt. Aber Asha, die hat ihn natürlich durchschaut.
Die Wünsche, die ihr nicht erfüllen werdet, die könntet ihr doch einfach zurückgeben. Dann, was weiß ich, könnten die Menschen versuchen, sie sich selbst zu erfüllen. Und wenn sie gefährlich sind, kann man sie aufhalten. Aber wenn
du hast das Wesentliche nicht verstanden. Die Menschen kommen her, weil sie wissen, dass sie ihre Träume nicht allein verwirklichen können.
Was wir jetzt nicht sehen, weil wir einen Podcast machen, da blitzt das Böse in seinen Augen auf mit diesem Disney-typischen giftgrünen Rauch.
Und da denke ich sofort an Aladdin.
Ja, oder an Ursula, da wenn
richtig,
die Zutaten.
Ja,
ne?
Ja, stimmt, genau.
Weil Aladdin ist ja nicht böse, aber egal. Ja. Und diese Asha, die schickt in einem Moment der Verzweiflung dann einen Wunsch Richtung Himmel und bekommt Antwort in Form eines gelben Sterns da. Der ist ganz einfach, ganz simpel gehalten. Alten Bruder im Geiste von der frühen Mickey Maus und kann auch nicht sprechen.
Aladdin ist nicht böse. Ich habe doch von dem Großvisier geredet.
Ach so, ja, du hast Aladdin gesagt.
Ich wünsche mir.
Wow, wow! Was war das? Was machst du da? Valentino frisst das nicht!
Es klappt nicht. Wo bleibt denn jetzt die Magie? Ich spreche, ich kann sprechen. Ha, wer hätte gedacht, dass meine Stimme so tief ist?
Aus dieser Ziege, Valentino hier, wird dann eine sprechende Ziege, weil dann auf einmal alle Tiere sprechen können, als da ist. Und gemeinsam wollen alle drei zusammen diese eingesperrten Wünsche befreien.
An dieser Stelle möchte ich dir die Filmkritik gerne abnehmen und auf einen einzigen Satz zusammenkomprimieren, denn ein Film mit einer sprechenden Ziege, Entschuldigung, muss gut sein.
Dann gehe ich jetzt nach Hause.
So, wie nostalgisch ist das Ganze? Aber du hast da eben was angedeutet, dass das alles nicht ohne Grund ist, dass das doch alles verräterisch sehr nach Disney auch aussieht.
Es ist so ein bisschen der Corporate-Identity-Film zum Corporate-Identity-Jubiläum, denn die nehmen das wirklich sehr, sehr ernst mit dem Jubiläum. Es sieht ganz großartig aus. Es sieht aus, als seien Schneewittchen und die sieben Zwerge aus der Version von, ich glaube, 1940 war es, einfach ins Jahr 2023 gereist. Ist nämlich alles mit so, also in Anführungsstrichen Wasserfarben gemalt. Es sieht natürlich geiler aus, aber es ist in dem Stil. Es gibt mehr als 100 Easter Eggs. Keine Angst, wir haben Weihnachten, nicht Ostern. Es sind einfach Figuren, Charaktere, die mal durchs Bild laufen, Christmas fliegen Eggs. Oder irgendwas. Christmas Eggs, stimmt. Namen, die fallen. Ne? Pinocchio, Peter Pan. Es hat sowas, einen Hauch von Tinkerbell. Es taucht ein Reh auf, das natürlich aussieht wie Bambi. Dass sich nicht beim Jäger bedankt, dass die Mutter erschossen wurde, sondern beim Bären bedankt, nicht gefressen worden zu sein.
Hättest du meine Mama nicht erschossen, wäre ich nie ein Star geworden.
Ja, und diese Nostalgie, ne, das macht schon auch Spaß.
Also Eltern zittern grundsätzlich vor Disney-Weihnachtsfilmen, vor allem vor denen mit deutlichem Musical-Charakter, weil die gerne mal in Dauerschleife aus dem Kinderzimmer raus durch die ganze Wohnung plärren und das natürlich in Endlos-Repeat. K und K bei euch zu Hause sind da vielleicht noch ein bisschen zu jung für, aber entwickelt die Musik hier ähnlich zerstörerische Kräfte wie Let it go, let it go.
Ich möchte bitte, dass du an dieser Stelle sofort aufhörst zu singen. So wir sind denn? Nur noch ein Müh davon entfernt. Wirklich
abgeschaltet
ein Müh
zu werden.
Ins Frozen-Land einzutauchen. Wir sind schon im Besitz einer Frozen-Zahnbürste mit Anna und Elsa drauf.
Singt die?
Sowohl analog als auch die elektrische Zahnbürste. Ja. Und ich warte darauf. Das K möchte, dass wir die Eiskönigin gucken. Mhm. Ich, als Funfact noch am Rande, ich bin noch beunruhigter, weil gerade Teil 4 verkündet wurde und spätestens dann K und vermutlich auch K im perfekten Frozen-Alter. Die Musik hier ist gefühlvoll, eindringlich und auch wird möglicherweise bei uns zu Hause bald gesungen.
Ein Star!
Ein wunderbares Exemplar, in der Not, im Nacht sogar. Willst du wissen, wer du bist, es ist echt wahr.
Ich bin ein Star!
Allerdings eine Einschränkung muss ich machen bei der Musik. Es tut mir leid. Den Abspannsong singt Helene Fischer. Da war ich hin und her gerissen zwischen sitzen bleiben und die Endcredit-Szene sehen oder doch aufstehen und gehen.
Aber das war ehrlich gesagt auch schon bei Frozen so. Oder da war es doch auch Helene Fischer im Deutschen.
Ich mach's ganz einfach. Guck einfach im englischen Original. Da singt sie nicht.
Unbedingt. Empfehle ich sowieso für alle Songs, in denen gesungen wird, weil die Gefahr immer groß ist. Das wird zum Glück nicht bei jedem Film gemacht, aber bei einigen Filmen, ich glaube zumindest bei den Disney-Filmen, werden halt dann auch immer die Songs übersetzt und das geht in 98,4% aller Fälle wirklich gehörig in die Hose. Jetzt hast du aber halt auch noch mit den beiden MacherInnen gesprochen, mit Chris Buck und Fawn Better Find a New Last Name. Die beiden waren in Berlin und guck an, du zufällig auch mal?
Ein bisschen das Problem, nicht, dass ich in Berlin war, sondern dass die bei Disney ja mittlerweile alle so ein bisschen gebrainwashed sind. Deswegen kommen jetzt druckreife Antworten aus dem Presseheft, schlanke 10 Minuten und meiner Chronistenpflicht wollte ich natürlich erstmal wissen, was...
Ich habe gerade meinen Spickzettel mit den Stichworten drauf auf den Boden geworfen, guck mal. Ich habe es geschafft, einen
das ist
Zettel.
Die Quadratur des Kreises.
Ich habe
ist das
es
physikalisch
geschafft, einen
überhaupt
Zettel
möglich?
Hochkant auf den Boden zu werfen. Jetzt.
Er fällt.
Jetzt ist er umgekippt.
Aber
du bist
musst
mein
auch,
Zeuge.
Der
runtergeworfene Zettel hat hochkant auf unserem Teppichboden gestanden.
Ja, aber es ist irgendwie ungefähr 10 cm hoher Flocati-Teppich.
Ja, komm, aber jetzt mach doch
nein,
die Magie
okay.
hier nicht
ja,
kaputt.
Entschuldigung.
Also, der Zettel hat hochkant im Raum gestanden.
Du hast es dir gewünscht und es ist in Erfüllung gegangen.
Aha.
Oh, was für ein Übergang. Ich habe mir auch was gewünscht. Ich wollte nämlich von den beiden erstmal wissen, was die Ursprungsidee war.
Well, we knew we'd be doing the film that would celebrate the 100th anniversary. So it was a matter of coming up with an original story. We wanted to do that and characters and music, of course. But then it was coming up with the concept. What would be the best concept for this movie. And so we pinned up frames, like one frame from each of the films, each of our feature films, on one bulletin board. And so you could look at the whole 100 years of Disney animation right there. And it was you know, inspiring. And the other thing that was very clear, though, was we had so many characters wishing on stars. And so it just seemed to be that so much of the Disney DNA. And it felt like this would be the best way to celebrate that film was to do a film about that.
Talking about the 100th anniversary and talking about the DNA of Disney, how would you describe for yourself the magic of Disney?
To me, I grew up with the 90s Disney musical films era. So for me, it has to have great songs, you know, on top of having wonderful characters and heart and emotion and humor.
Mm-hmm.
And you?
It's the same. I mean, I grew up on the Disney films, too. I actually worked on the films.
Thank you, Chris.
But I, you know, Pinocchio was my first film I ever saw. I loved it. And again, I lived up. I kind of grew up more on like the Jungle Book. Jungle Book was one of my favorites, too. So just the fun of that. The joy, you know, the joy. And then there's so much magic in Disney movies that we also really celebrate in this one.
Do you remember your first Disney movie?
Well, the first one was Dumbo. Watched it with my siblings, and I love that it kind of transcends language. You know, I didn't speak English at the time, but it didn't matter because everything plays so wonderfully on screen.
Talking about the magic, how would you describe the magic of Wish?
Well, gosh, I mean, it's sort of the magic of... the magic of the stars coming down and helping our hero, Asha, you know, that the magical quality of wishing on a star. And, you know, we have one thing, you know, visually, we have this wonderful stardust and that sort of also evokes like Tinkerbell and all the other Disney magic movies that mm-hmm. we've got. So visually, we have a lot of that in here, too.
And we also have the bad magic, the evil
yes.
villain magic that evoked the, you know, the classic Disney's green. our artists did a lot of research on how those magic was done for Maleficent, for Ursula. We dive into the legacy of Disney.
How much fun was it diving into the history of Disney and maybe rewatching all of the films and maybe we discover things you might have never seen or might have forgotten?
I mean, we are constantly looking back at our movies. for inspiration. So, you know, the one thing with the look is, you know, us looking back to Snow White and Pinocchio and knowing that, you know, remembering those gorgeous watercolor style backgrounds that always sort of evoked a storybook. And so that inspired us to do this new look that we've got. But of course, we have the technology of today. We have the CG medium. So what we did is combine that look with the camera of the CG. So now we can sort of go into those backgrounds and we can move around them where we never could before. So that was really mm-hmm. exciting to us.
Can you talk a little bit more about transferring this old school look into modern technology? Because I think we see it, mm-hmm. but the normal audience doesn't get how it's getting done.
That's the magic.
Yeah, it has to do with the ability to control the sense of texture, what you see on screen, and the sense of how do you present the line work in a character when they're also, you know, done in CG. So the artist also has to go and study how the hand-drawn films were done. Luckily, Chris has tons of experience on those.
I started as a hand-drawn animator. So one of the tricks of hand-drawn is knowing what lines not to use to get that appeal, you know, because we were always like struggling. It's like, oh, it's got too much detail. I mean, to just get that Disney appeal. And so that was working with our artists on that and coming up with that kind of technique was sort of another key to this great look.
Two things which are sort of different than in the older Disney films is like the aspect of diversity and having a female hero protagonist who's not a princess. How important was that, telling a modern story which fits into 2023 and not back to the 50s?
We love our princesses' characters. And like I said, grew up in the Disney 90s era. And we draw inspiration from those characters in terms of their determination, leadership quality, you know, knowing exactly what they want and go after it. And we see all of that in Asha. In terms of Rosa's, we built this kingdom to be a destination for people to be able to come from all over the world, because who wouldn't, right? In this magical kingdom with a sorcerer king who can grant wishes. That's the reason we picked the geographical location of somewhere in the Mediterranean Sea off the coast of the Iberian Peninsula, between continents.
You mentioned the villain earlier. What would you say, where does he fit in the category of villain in the Disney universe?
Well, he's unique. I mean, one of the things, again, knowing we're celebrating Disney legacy and 100 years and all of that, is like, we want to do a great villain. We want to do a villain that you know is the villain very early on. Because some of our recent movies, you know, the villain comes up towards the end. This one, you know, you just wanted to have fun with a villain that comes on the screen and you go, I just love to hate this person so much. And they supercharge the scenes. The thing that's different about Magnifico is that, as opposed to some of our other villains, they come on the screen and they're fully formed villains from frame one. This one you get to see his sort of descent into villainy. He starts as a very charming guy. And then, like I said, then you see this other side of him that starts to come out.
One important thing in the film is the music. Mm-hmm. I was in Paris yesterday and I was in a toy store buying a gift for my son, and like there was Disney music all over the place, and Let It Go came. And like everybody in the store was like, ooh, I need to sing. And everybody was reacting to the song, which is iconic. How important is it, the music in doing a film like this, which is a musical? What comes first, the music and the lyrics, or the story, and how do you shape it into one?
It's pretty much they come together. You know, we start working on the story, and then we bring in the songwriters. We'll also kind of spot the movie, saying this would be a great spot for the ballad, this would be a spot for the fun song, all that kind of stuff. We do that, but then the songwriters come in and give it their own spin. And what happens then is we, with pages, we inspire them. With their songs, they inspire us. And we kind of keep changing the movie as we go. We sort of move forward with this great collaboration. So it's a really wonderful, magical kind of time. And we love when we get the demos in from the songs, because that inspires us to start thinking visually of the possibilities that we can do with these songs. And so it really ups the creativity as we move forward.
But isn't it weird, even with Frozen, like the reactions of kids still to the movie? How does it feel for you?
It's overwhelming. I mean, it really is when you think about what these songs mean to people and how they live beyond the movie. I mean, I feel like one of the luckiest people in the world.
My son is 3. He's never seen Frozen, but he can sing Let It Go in German, which is weird because I don't know why. I haven't showed it to him.
Where did he hear this?
I don't know. One last question. What do you wish for?
I wish this film bring joy and hope and a sense of possibility to our audience. You know, I feel like the world can use tons of that feelings now, and we had so much fun working on this film that we hope the audience feel that too.
And I wish that people will say their wish out loud or sing their wish out loud. Because like us, once people know what your wish is, you'll get a lot of help to achieve that.
Thank you very much. It was great talking to you.
Thank you. Appreciate it.
Ja, was wünschen wird man sich ja wohl noch wünschen dürfen, vor allem in der Vorweihnachtszeit, ne? Sonntag ist erster Advent, nur mal so ganz nebenbei bemerkt. Und Wish ab Donnerstag im Kino.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Viel Glück, Männer! Auf den Sieg!
Mama! Abed geht an die Front!
Ja, ich weiß.
Solange Abed an der Front ist, bleibe ich in Abadan.
Es ist Ende September 1980. Gerade ist ein Krieg zwischen Irak und Iran ausgebrochen, der heute als erster Golfkrieg bezeichnet wird. Der 14-jährige Omer erlebt die ersten Bombenangriffe auf die kleine Stadt Abadan beim Fußballspielen mit seinen Freunden. Abadan liegt in einer Gegend, die extrem reich an Erdöl ist und vor allem deshalb damals von den irakischen Streitkräften angegriffen wird.
Ein Film über Krieg im Nahen Osten, wenn auch historisch, ist auch gerade nicht ganz so leicht als Kinofilm, oder?
Ja, und auch eher deshalb heute hier ein Thema, weil es ein Animationsfilm ist. Ich denke, ein Realfilm über Krieg unweit von Israel und dem Gazastreifen entfernt, könnte ich jetzt gerade wahrscheinlich auch nicht wirklich gut sehen. Aber um den Krieg, also die Kriegshandlungen und die geschätzt 500.000 Toten, die dieser Krieg zwischen 1980 und 88 auf irakischer und iranischer Seite hervorgebracht hat, geht es hier gar nicht, sondern eher um ein Coming-of-Age-Kriegsmärchen.
Das wiederum klingt ziemlich interessant.
Omer, von dem ich eben erzählt habe, der kriegt mit, dass sein älterer Bruder sich freiwillig zur iranischen Armee gemeldet hat und deren beider sehr alter, gebrechlicher Großvater weigert sich nun, die umkämpfte kleine Stadt Abadan zu verlassen, also weigert sich zu flüchten, bis der Enkel, der ältere, heile und gesund aus dem Krieg zurückgekehrt ist. Und genau dieser alte Großvater ist jetzt für Omer der Grund, sich was auszudenken, nämlich denen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können, und das mit kleinen, unauffälligen Schiffen über den Fluss der Stadt.
Ich will den Barmanchi runterfahren mit einem Lensch.
Mit einem Lensch? Und sei ehrlich, bist du ein Mann, dem wir wirklich vertrauen können?
Ich suche noch einen Lensch-Kapitän. Kennen Sie da vielleicht jemanden?
Ja, ich kenne einen guten.
Ich fahre nicht mehr zur See, mein Junge.
Nicht mal, wenn Sie wissen, dass Sie viele Menschen retten könnten?
Das bedeutet, Abadan kann jeden Moment fallen. Nur ein Wunder könnte uns retten.
Und damit wird der eben erst 14-jährige Omer nicht nur schneller erwachsen, als ihm sicherlich lieb gewesen wäre, sondern er wird auch zu einer Art jungem Oskar Schindler oder Marcel Marceau und anderen historischen Vorlagefiguren, die sich eben gegen Regimes, gegen Kriege gestellt und den Menschen geholfen haben, die sich selbst nicht helfen konnten.
Ich habe eben mal kurz in den Trailer reingeguckt. Das ist auch ein beeindruckender Zeichenstil für einen Animationsfilm.
Das fand fand ich auch. Ja, das ist nämlich alles sehr reduziert, teilweise absichtlich plastisch und auch in ganz einfachem 2D gehalten. Ich bin da nicht besonders stilsicher, was Animationsfilme entfernt vom Mainstream angeht. Ich würde es technisch so ein bisschen in den Anime-Bereich vielleicht einsortieren. Und gewählt wurde genau dieser Stil deshalb, weil Regisseurin CPD Farsi eben nicht vordergründig den zerstörerischen Schrecken des Krieges hier zeigen will, sondern eben eine Geschichte über Wunder, wie sie immer wieder in quasi aussichts- oder ausweglosen Situationen passieren können und wie am Ende zumindest manchmal dann doch Liebe und Mitgefühl über Krieg und Zerstörung siegen. Und das ist ja letzten Endes das, was wir uns alle wünschen, wann immer es irgendwo auf der Welt schreckliche Situationen wie auch jetzt gerade wieder gibt. 2018 schon hat CPD Farsi mit dem Film begonnen, hat also auch wie viele Animationsfilme Jahre gedauert, ihn fertigzustellen. Die Filmstiftung Baden-Württemberg und NRW haben dabei mit unterstützt. Es war der Eröffnungsfilm der Sektion Panorama dieses Jahr auf der Berlinale, das hatten wir gesagt eben schon. Und genau dort eben mitten im Getümmel habe ich sie getroffen und das hört man auch ein bisschen. Wir sind in der Berlinale-Lounge auf der 73. Berlinale. Ihr hört es im Hintergrund, da läuft der nächste Fotocall. Das heißt, Fotografen rasten aus, um die nächsten Stars fotografieren zu dürfen. Und wir sind hier mit CPD Farsi. Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo, danke.
Euer Film La Sirène ist der Eröffnungsfilm vom Panorama dieses Jahr. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, CPD, du bist die meist zitierte Frau im Augenblick. Denn wo man auch hinschaut, liest man die Worte: Es obliegt uns, die Stimme zu erheben. Mit diesem Satz wirst du gerade überall zitiert. Erklär uns kurz, was hat es damit auf sich?
Wir machen das einfach, wir müssen das machen. Das ist unsere, wie sagt man, Verantwortlichkeit als Menschen, also Frauen, Aktivisten und Bürger und als Künstler auch. Die Stimme unserer Bevölkerung, die jetzt kämpfen im Iran, machen wir das.
Ihr wart auch jetzt gerade in Berlin unterwegs. Ihr kommt gerade von einer Demonstration, habe ich gehört.
Also da war ein Panel über Kunst und Widerstand in der iranischen Revolution, also die Rolle des Kunst. Und da waren einige Kollegen und dann haben wir einen roten Teppich, also Solidarity roten Teppich gemacht, also noch Fotos und Slogans. Und ich glaube, das ist wichtig, weil die Leute, also draußen, aber besonders drinnen, sehen diese Bilder und hören unsere Stimme und das gibt Kraft.
Das, was im Augenblick gerade im Iran passiert, würdest du sagen, das ist noch Protest oder ist das schon Revolution?
Das ist eine Revolution, das ist klar. Anfang Oktober war es schon Revolution genannt in Twitter bei Leute von Iran. Also wir haben es nicht ausgemacht hier, aber die Leute drin sagten das. Und ich glaube das, weil Revolution heißt, wenn man diese Symbole, die Ikone verbricht. Und das haben sie gemacht. Sie haben das mit Schleier gemacht, sie haben das mit Schimpfen gegen Khamenei gemacht, sie haben es mit die Rolle der Frauen. Also gestern habe ich eine Frau, sie ist Ingenieur, Zeynep Kazemi heißt sie, sie hat einfach, also sie war in einem Symposium und hat einfach ihre Schleier so weggeworfen auf der Bühne und hat gesagt, ich will nicht damit sein. Das ist wie, also diese Guild von Engineers, wissen Sie. Und sie hat es einfach gemacht und es ist weggefahren, einfach weggelaufen. Die Bilder sind so stark, also ich weiß nicht, wo sie ist, hoffentlich nicht festgenommen, aber ich meine, sie machen, das ist wirklich mit viel Mut und das ist halt eine Revolution.
Mhm. Euer Film ist ein Animationsfilm, der hat in erster Linie mit der Revolution jetzt gerade im Iran nichts zu tun, sondern erzählt die Geschichte vom Ausbruch des Iran-Irak-Kriegs 1980. Bevor sich die Leute fragen, warum jetzt so eine Geschichte, sollten wir noch mal kurz erwähnen, dass gerade Animationsfilme oft eine sehr lange Vorlaufzeit haben. Wann habt ihr angefangen, diesen Film zu planen?
Vor 8 Jahren, mindestens. Ein bisschen mehr noch.
Ja,
ja. Ja.
Da war.
Es geht jetzt los.
da war noch keine Rede von der jetzigen Situation im Iran. Die Situation war vor 8 Jahren eine andere. Warum wolltest du gerne diese Geschichte erzählen von Omid, die ja in Abadan spielt?
Dieser Krieg ist ein sehr wichtiges Kapitel unserer, also iranischen Geschichte. Und ich wollte es seit immer zeigen, und zwar auch mit Animation, weil als Animationfilm, weil ich brauchte diese Entfernung, was die Animation bringt, uns gibt, und die Magie, diese Zauber. Und dazu die große Produktion mit, also im Studio Dreh so, und was man mit die Kriegfilme braucht, das ist nicht meine Art von Kino, also das interessiert mich nicht. Und ich wollte was mehr Intime und mehr Persönliche, und ich glaube, ich wollte als Frau auch Regisseurin diese weibliche Sicht, da ist ein Unterschied in die Details oder in die Art und Weise, dass die Charaktere Bewegungen machen oder die Entscheidungen und so, und halt die Charaktere von Paris und Elohe, ihre Mutter, und andere Sachen auch. Das ist eine weibliche Sicht. Und ich wollte auch diese offizielle Propagandanarrative von der Regierung zerbrechen und ändern, also meine persönliche auch Erzählung geben und zeichnen, weil für die Regierung, wir haben kein Recht, diese Geschichte halt erzählen, weil das ist ihre Geschichte, sagen sie. Aber jetzt habe ich diese Linie verpasst.
Ich habe neulich, gerade erst ein paar Wochen her, mit Shirin Neshat über ihren neuen Film gesprochen. Und da hatten wir die Situation noch, dass wir darüber geredet haben, dass Kollegen von euch beiden, nämlich Mohammad Rosolov und Jafar Panahi, noch inhaftiert waren. Jetzt reden wir beide, und seit, ich glaube, auch erst einigen Tagen sind beide frei. Ja. Das ist das, was auch auf der Berlinale erzählt worden ist. Ja. Wenn du dir die Situation anschaust für Kulturschaffende wie Shirin und dich außerhalb vom Iran und Kulturschaffende im Iran, was nimmst du von außen wahr? Ändert sich die Situation dort auch gerade, oder sind die beiden Kollegen nur freigelassen worden aufgrund von internationalem Druck? Was passiert da gerade?
Es ist leider das Zweite. Ich würde sagen, dass die Regierung versucht, die Aufmerksamkeit wegnehmen, um zu zeigen, dass jetzt geht es besser und jetzt geht es freier. Und sie befreien diese Leute, aber nun andere Aktivisten sind frei geworden. Und es ist schon gut, aber man muss aufpassen, weil diese Damokles, wie sagt man?
Damokles-Schwert.
Schwert, genau, ist immer da. Also sobald du eine falschen Schritt, also nach Regierungsmeinung machst, dann bist du nochmal verhaftet. Also das ist keine echte, und die, dazu muss man sagen, dass alle diese Leute, also nicht nur Panahi und Rasulov, sondern andere Aktivisten, die sind mit Kaution, also befreit. Ja. Und das bedeutet, dass jeden Tag könnte die Regierung die wieder nehmen. Da ist keine Justiz. Aber es zeigt, glaube ich, dass die Regierung ist schwächer geworden. Das zeigt es.
Ja, da schließt sich der Kreis zum Eingang zu deinem Zitat. Es obliegt uns, die Stimme zu erheben. Uns im Sinne von den Menschen außerhalb vom Iran, damit wir die Stimme im Iran lauter machen?
Ja, absolut. Das ist das, und das ist auch ein Zeichen für die Einheit von der Diaspora, iranische Gesellschaft und die Iraner drin. Das ist ganz erstes Mal, dass es so stark passiert. Nicht, dass früher es nicht entstehen, aber dieses Mal ist es viel stärker. Und ich glaube, dass wir sind 10% des Population, also die Bevölkerung ist draußen, und wir viele von uns noch ein Zentrum, also viele von dieser 8 Millionen können nicht zurück. Und das ist doch unglaublich. Also als Gewalt für eine Regierung, so viele Leute draußen schmeißen und
auszuschließen vom Rest der Gesellschaft.
Genau. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir alle zusammenbleiben.
Wann bist du das letzte Mal im Iran gewesen?
2009. Eine Woche vor dieser Wahl, ja. Und bevor diese grüne Welle.
Und wie siehst du deine eigene Perspektive, zurückzugehen in den Iran?
Jetzt im Moment würde ich sagen, es ist schwierig für mich, weil wenn ich da gehe, dann würde ich festgenommen wahrscheinlich. Man weiß nie mit dieser Regierung. Aber ich bin mir sicher, dass bald werden wir alle zurückfahren nach Iran.
Das wäre sehr, sehr wünschenswert.
Ja.
Ein Film, den du gemacht hast, der eine Geschichte erzählt von vor 43 Jahren, Iran-Irak-Krieg 1980, der nochmal auch eine andere Brisanz bekommt heute mit dem Krieg in der Ukraine. Mhm. Ein Krieg, bei dem Wladimir Putin unter anderem auch iranische Waffen einsetzt.
Genau.
Inwiefern gibt es da jetzt auch nochmal eine andere Sympathie oder ein anderes Gefühl der Verbindung gerade zwischen den Menschen im Iran und in der Ukraine? Was bekommst du davon mit?
Ja, also Putin ist auch ein Ally von Khamenei, ein sehr enger, und hin und her machen sie das. Und ich glaube, dieses Sympathiegefühl ist da, ist sehr stark auch da zwischen Iraner und Ukrainer, zwischen Iraner und Afghaner. Die waren auch Opfer von einer religiösen, also Theokratie wie Taliban. Und ich glaube, wir müssen zusammenkämpfen, also als Bevölkerungen. Das ist sehr wichtig, dass wir haben das schon auch gemacht und gezeigt, dass die Iraner mit den Ukrainern haben das gleiche Feinde.
Wenn du Kontakt in den Iran hast, was würdest du sagen, ist das, was sich die Menschen im Iran am meisten wünschen von uns allen außerhalb vom Iran?
Immer diese Motto wiederholen, Sansendegi Azadi, und auf uns denken und uns unterstützen.
Das machen wir sehr gerne. Euch ist ein ganz toller Film gelungen, der hier im Panorama läuft auf der Berlinale, La Sirène. Ganz besonderer Animationsfilm. Schaut ihn euch an, wann immer ihr die Möglichkeit dazu habt. Die Regisseurin CPD Farsi war bei uns. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Ich wollte nur diese Titel auf Persisch zu sagen. Paria Obadan.
Vielen herzlichen Dank und ein schönes Festival wünsche ich dir und dem ganzen Team.
Ich bedanke Ihnen. Danke.
La Sirène, bei uns heißt er jetzt Die Sirene, ist auch ab Donnerstag im Kino.
Ich möchte jetzt nicht pietätlos klingen, aber wie willst du jetzt von da aus den Bogen zu Saw X schlagen?
Schlagen? Was heißt denn hier schlagen?
Es wird Zeit, ein Spiel zu spielen. Ihr konntet mich nicht heilen, ihr habt mich getäuscht. Aber was ich jetzt mit euch vorhabe, ist bittere Realität.
Ja, das war jetzt keine so wahnsinnig brillante Idee, was sie da dieses Mal mit John Kramer, aka Jigsaw, versucht haben, nämlich ihn aufs Kreuz zu legen. Gar keine gute Idee.
Lass mich mal kurz mein gesammeltes Saw-Wissen aus meinem Hirn kramern.
Wikipedia?
Natürlich, keinen einzigen Film gesehen, aber nachgelesen. Der erste Saw war von 2004, massiver Überraschungserfolg damals für einen Splatterfilm. Und auch da gab es schon einen John Kramer, gespielt von Tobin Bell. Der ist ja jetzt auch immer noch dabei, oder?
Das ist er, ja. Es ist sein 9. Auftritt im 10. Saw-Film. Nur in einem einzigen war er nicht mit drin. Und der Mann ist mittlerweile 81 Jahre alt. Damals, 2004, hat der erste Film die Sensation geschafft, dass ein Hundertfache seines 1,2 Millionen Dollar Low-Budgets einzuspielen, nämlich knapp 120 Millionen, und seitdem ging es logischerweise immer weiter.
Ja gut, man muss die Kuh eben foltern, solange sie noch Popcorn gibt.
Wie war. Und jetzt mit Film Nummer 10 machen sie, was ja in den vergangenen Jahren schon so oft in Franchises gemacht wurde, sie haben ihn einsortiert. Also der Film ist kein Sequel, der jetzt nach dem 9. weitergeht. Es ist auch kein Prequel, der irgendeine Vorgeschichte erzählen würde, sondern Teil 10 spielt zwischen Saw 1 und Saw 2.
Für alle, die in den vergangenen 10 Jahren wenig Interesse an brechenden Knochen und aufgeschlitzten Körpern durch Horrorapparaturen hatten, wie ich, wer war John Kramer nochmal genau?
Ja, so ein ehemaliger Architekt und Ingenieur, der sich im Ruhestand der zweifelhaft missionarischen Aufgabe widmet, Menschen, die er für schlecht oder verdorben hält, durch noch zweifelhaftere Aufgaben vor die Wahl zu stellen. Und zwar vor die einfache Wahl: Leben oder Sterben.
Das ist mir zu unkonkret. Ich brauche mehr Blut, bitte.
Also er betäubt sie, er verschleppt sie, er sperrt sie meist in so eine Art Keller oder in so ein stillgelegtes Fabrikgelände ein und sie erwachen dann in irgendwelchen von ihm gebauten Apparaturen, mit denen sie sich oder andere foltern müssen und zwar selbst, wenn sie die Apparatur überleben und einen Ausweg aus dem Verlies finden wollen.
Sympathischer Typ, wer ist dieses Mal dran?
Dieses Mal sind es Ärzte und OP-Personal, das nämlich in Wirklichkeit gar keins ist. John Kramer hat Krebs, das wissen die Fans der Reihe seit dem ersten Film, das ist sein persönlicher Background, weshalb er auch meint, diese missionarische Aufgabe erfüllen zu müssen, andere Menschen zu läutern, solange er noch Zeit dazu hat. Und jetzt gerade scheint er aber eine Chance auf Heilung gefunden zu haben.
Ihr Krebs breitet sich immer weiter aus. Wir können nichts mehr für Sie tun. Aber es gibt da jemanden, der Ihnen vielleicht noch helfen kann.
Wir bieten eine duale Behandlung an, außerhalb von Mexico City. Deren Ergebnisse sind verblüffend.
Sie hat mir das Leben gerettet.
Eine Privatklinik in Mexiko, wie wenig verräterisch, in der neuartige Behandlungs- und Operationsmethoden und noch nicht zugelassene Medikamente für viel Geld angeboten, angepriesen und Heilung versprochen wird. Kramer geht dorthin, lässt sich operieren und behandeln, ist quasi schon auf dem Weg zurück in die USA, nach Hause. Und dann das hier.
Die Scans zeigen eindeutig, der Tumor wurde nie entfernt.
Wie viel Zeit bleibt mir noch?
Bestenfalls einige Monate.
Vor mir liegt noch verdammt viel Arbeit.
Es war alles nur gespielt. Die Ärzte, das OP-Personal, alles Schauspieler. Er ist zwar betäubt, aber überhaupt kein bisschen operiert und überhaupt kein bisschen wirksam behandelt worden. Und dahinter steckt eine Organisation, die schon länger todkranken Patienten die letzten Ersparnisse nimmt, weil sie ihnen eine Hoffnung auf Heilung verspricht, die es überhaupt nicht gibt.
Und dafür ist John Kramer aber offenbar der komplett falsche Patient.
Aber sowas von. Also der Statist, der den OP-Arzt gespielt hat, der erwacht jetzt im Folgenden zum Beispiel in einer Apparatur, die durchaus herausforderndes neurochirurgisches Geschick an ihm selbst erfordert.
Legen Sie ein ausreichend großes Stück Ihres Gehirngewebes in den gläsernen Enzymtank. Nur so können Sie Ihr Leben retten. Sie haben die Wahl.
Ich verrate mal nicht, wie diese Selbst-OP am offenen Gehirn völlig überraschend ausgeht, aber Menschen mit schwachem Magen sollten sich vielleicht ein kleines Eimerchen mit ins Kino nehmen oder ihr Popcorn bis zu der Szene aufgegessen haben, dann wäre da ja Platz drin.
Ein bisschen eklig ist schon, ne? Merkst du selbst.
Hatte ich das Genre Splatter vor allem.
Splatter, ja.
Hatte ich das Genre Splatter erwähnt. Ich glaube, jeder Horrorfilm wird lustig, wenn man ihn mit rheinländischem Akzent vorstellt.
Ich glaube, sein würde sogar ich Saw gucken.
Wahrscheinlich.
Wenn Saw statt auf Blut rheinländisch, Kölsch genau. aus den Adern spritzt.
So, Sie müssen jetzt das Skalpell nehmen und sich da ein Stückchen aus dem Gehirn rausschneiden. Das ist halt hier, das ist kein Jumpscare-Horror. Da gibt's ja auch unterschiedlichste Spielarten, wie man Menschen wahlweise erschreckt im Kino. Oder halt hier eher so an die Grenzen des visuell Aushaltbaren treibt. Das ist dieser Film. Das war bei Saw immer schon so. Und der Horror, dieses, ich kann nicht hingucken, aber ich muss irgendwie hingucken. Letzte Woche hast du es Autounfall genannt. Der liegt halt hier im Detail. Also wie diese Apparaturen gebaut sind. Diese Frage, schafft der quasi Mensch, der ausgewählt wurde von ihm, schafft der es da raus oder nicht? Womit wir dann auch letzten Endes, auch letzte Woche drüber gesprochen, gar nicht weit entfernt sind von Squid Game.
Weil wir sehen wollen, wie die Kandidaten sich schlagen.
Schlagen. Sie hat schlagen gesagt. Aber ja, natürlich, klar. Kramer ist ja in dem Sinne, er ist ja selbst kein psychopathischer Killer, der einfach Leute umbringt. Er ist zwar derjenige, der die Leute auswählt, Kandidaten, mit denen er, das ist diese berühmte Aufnahme, die man dann immer, wo man auf so ein Diktiergerät drücken muss, das mit im Keller liegt und wo dann, was immer anfängt mit, willst du ein Spiel spielen oder ich möchte ein Spiel spielen, damit geht's immer los. Er wählt die Leute aus, die Kandidaten, ähnlich wie zum Beispiel Dexter, das ja auch in der Serie immer sehr akribisch gemacht hat, zu überlegen, so wer ist jetzt dran und damit wird er vielleicht zu einer Art Ankläger und Richter in Personalunion, aber er wird selber eben nicht zum Henker. Also die Leute, die seiner Meinung nach eine Lektion im Leben verdient haben, die müssen selbst über Grenzen gehen, um sich zu retten. Und das sind halt vor allem anderen, ja gut, es sind einigermaßen hoch angesetzte Schmerzgrenzen.
Eben war es mir zu viel, jetzt ist mir, glaube ich, nee, eben war es mir zu wenig, jetzt ist mir, glaube ich, zu viel Blut, oder?
Gut, was soll ich sagen? Es ist schon ein ziemliches Rumgemansche mit Körpern. Da wird gesägt, geschnitten, gerissen und gespaltet, gebrochen, gezerrt, ausgekugelt und gehackt. Ich war noch nie dabei, aber ich denke, Blutwurst machen beim Metzger ist vermutlich weniger Sauerei als das hier. Was bleibt und immer noch zieht, ist das Squid Game-ähnliche Mitfiebern mit den, Anführungszeichen, Kandidaten, die für Horrorfilme fast schon untypisch langsame Erzählweise der ganzen Reihe. Das sind keine hektischen Filme, sondern die haben so eine ganz beunruhigende Gleichmäßigkeit. Und natürlich letzten Endes dann die Gemeinheit und Raffinesse der Maschinen, die der ehemalige Architekt und Ingenieur John Kramer aka Jigsaw halt so baut und wo dann die Kandidaten drin erwachen. Tobin Bell, 81 Jahre alt mittlerweile, immer noch ikonisch in dieser Rolle, Easter Eggs und Wiedersehen mit alten Bekannten. Ähnlich wie beim Disney-Film.
Ja, ich muss die ganze Zeit an Kinder denken.
So ganz ähnlich wie in Wish vermutlich. Auch hier, es ist nicht der Jubiläumsfilm zum 100. Geburtstag von Saw.
Bambi landete am Ende auch in der Röhre.
Also,
oder die Mutter von Bambi.
Siehst du wohl. Aber es ist halt der 10. Jubiläumsfilm und das merkt man natürlich auch diesem Film an. Da werde ich natürlich nichts weiter spoilern, wer da so alles möglicherweise durch die Kameralinse läuft und eventuell es sich auch bei diesem Film lohnen würde. Nicht direkt, wenn der Abspann beginnt, aufs Klo zu rennen, sondern die Post-Credits noch abzuwarten, da passiert noch was. Leise Andeutung. Für die Fans der Reihe wird der absolut funktionieren ab morgen und alle anderen machen natürlich bitte einfach einen Riesenbogen um diese cineastische Schweinerei.
Ja, so wie ich. Saw 10 oder Saw X, wenn ihr denn wollt, ab morgen im Kino. Damit waren es dann mal 3 Tipps für Außerhaus in dieser Woche. Nächste Woche bleiben wir aber mal wieder zu Hause, oder?
Wir haben uns Gäste eingeladen, den Regisseur Maurice Hübner und Drehbuchautorin Kerstin Sophie Laudascher zu ihrer gemeinsamen neuen Serie Boom Boom Bruno über einen Polizisten mit Wild-West-John-Wayne-Macho-Arschloch-Attitüde in Brandenburg.
Der dort zusammen mit seinem neuen, jungen, schwulen, aber noch nicht geouteten Kollegen Mark den Mord an einer Drag Queen aufklären muss.
Was genau da eigentlich schiefgelaufen ist, das klären wir sehr gerne nächste Woche mit euch. Bis dahin macht ihr keinen Blödsinn, ne? Immer schön Kopf hoch, Füße geradeaus und guckt auf keinen Fall bitte irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache es blutet. Nee, Hauptsache es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.